So, hallo liebe Hörenden, herzlich willkommen zu Tischlein Deck Dich Nummer 108. Hier spricht Simon. Und ja, das ist Tischlein Deck Dich, euer Ökonomie-Podcast. Es geht darum, was auf den Tisch kommt. Wie stellt man das an, dass sich der Tisch auf so elegante, selbstverständliche Weise deckt, dass man gar nicht mehr viel nachdenken muss, sondern sofort einsieht, jawohl, das ist jetzt lustvoll. Da habe ich Lust zuzugreifen. Worauf ich jetzt Lust habe, ist hier am Sonntag, der Sonntag, 24. Juli, noch ein bisschen, ja, zu reden einfach, das alles zu verdauen, hinter mir zu lassen, was diese Woche passiert ist, nämlich die Veröffentlichung von den Folgen 100 und 101. Okay, das ist mittlerweile ganz gut, aber nochmal kurz zurück zur letzten Folge, nämlich 107. Das muss ich anmerken, dass, ja, wie ich in der Folge selbst schon ganz gut sagte, eine gewisse innere Disharmonie in meinem Körper vorlag und in der darauffolgenden Nacht hat sich dann wirklich Bahn gebrochen, ist übel geworden und ja, ich habe mich einfach krank gefühlt. Und dann am nächsten Tag so lange geschlafen, wie, kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich schon mal so lang tagsüber geschlafen habe. Dass ich also nur kurz aufgewacht bin, gegen 12, hatte mich dann krank gemeldet bei der Arbeit. Aber dann war ich immer noch so schlecht um 12, dann bin ich nach einer halben, dreiviertel Stunde wieder eingeschlafen. Ich konnte gar nichts machen und war so erleichtert, dass ich dann bis 6 Uhr abends geschlafen habe. Nun gut, das wollte ich nur kurz erwähnen, die Gesundheit hier reflektieren, weil die Gesundheit für mich so ein schwieriges Feld ist, wie ich jetzt auch mit Folge 100 merkte, wo ich ja doch so jovial und gelassen an das Thema reingehe, obwohl es so ein todernstes, wirklich, wirklich so ein ernstes Thema für mich ist, das mit den ganzen medizinischen Produkten oder den Lüsten, Süchten nach den gewissen Substanzen. Ja, aber wie auch immer. Also, dass ich da wieder gemerkt, wie, was die Gesundheit ist, das ist auch so was Esoterisches. Irgendwie kann man da zu sich kommen, kann da zu sich finden in so einer Krise, in einem Moment, wo das Energieniveau des Körpers einfach so niedrig ist. Und mir ging es dann zum Glück wieder besser. Aber irgendwie hat mich das doch schon aus der Bahn geworfen. Immer wieder diese Schwächeanfälle, ja. Das hat es vielleicht mit dem Wetter zu tun. Da war so ein Gewitter, was man ja auch wunderbar gehört hat in dieser Aufnahme, wie das Donnergrollen war. Da habe ich noch das Fenster zugemacht, aber hätte ich ja offen lassen können, aber da hatte ich vielleicht auch ein bisschen Angst. Das ist, man hat doch oft einfach Angst vor diesen Naturgewalten und das hat ja gar nicht mehr aufgehört mit dem Donner da. Was war das? Ne? Heute ist es also schon wieder so heiß, aber kein Gewitter kündet sich an heute. Und ja, ich wollte darauf zurückkommen, um ganz klar zu sagen, im Stil von Lacan geht es ja um die Gesundheit, auch bei diesem Podcast, denn das Sprechen ist ja das, was das Wesentliche zutage fördert und was die Genesung einleiten kann. Für Lacan ist es eben ganz wichtig, dieses eigene Sprechen des Patienten freizulegen, ihm das zu entlocken, wenn er eine bestimmte Fixierung hat auf ein Wort, eine Zwangsneurose, dann will Lacan ihm irgendwie dieses Wort immer wieder entlocken, um ihn damit zu konfrontieren. Irgendwie diese Triebe sollen nicht mehr aufsummiert werden, wie es bei Pfaller hieß, sondern substrahiert werden können, dadurch, dass der unbewusste Konflikt ins Bewusste geholt wird. Und irgendwie so. Aber so ist natürlich ja dieser Podcast, habe ich dann gedacht, und ist mir auch klar geworden, natürlich erst durch Folge 100. Erst nach dem Sprechen wird dann so vieles klar, aber ja, wie auch immer, oder ja, ständig werden irgendwie nicht klar und dann doch wieder unklar, wenn sich der Bewusstseinszustand ändert. Und ja, aber also ich fühle mich einfach nicht ganz normal in dieser 100er Zentene angekommen, fühle mich doch ein bisschen außerhalb meiner selbst, außerhalb meines Podcast-Normal-Vorbilds. Und ja, aber egal, heute. Ja, genau, und deshalb wollte ich das offenlegen, wie ich auch damit kämpfe, das Ganze mit den Süchten und so weiter. Was das für ein innerer Kampf ist, das kann eigentlich, das kann man gar nicht verstehen, außer mit Nietzsche, glaube ich. Ich glaube, nur wenn wir bei ihm nachlesen, nur da kann man das ein bisschen nachvollziehen, dass nämlich man versucht, die Grundtorheiten der Epoche in sich aufzusammeln oder die Kämpfe in sich selbst auszufechten. Und das mit einer Härte, die, wie auch immer, aber irgendwie bis zum Schluss. Und nun ja, es ist aber klar, dass die Philosophie das Mittel ist, was man einnehmen kann, wenn man gewissen Einbildungen anhängt, glaubt, dass dieses oder jenes so wichtig wäre und man gar nicht ohne es leben könnte. Dann kann man vielleicht ein bisschen Epikur lesen, seine Philosophie da über das richtige Maß halten. Und die Ataraxie, sagt er, das ist irgendwie der Zustand der Willenlosigkeit, aber gleichzeitig ist es die größte Lust. Deshalb predigt er praktisch den Hedonismus. Aber für ihn ist es kein Widerspruch zu sagen, Ataraxie, die Befreiung von jedem Hauch eines Wollens, einer Anwandlung, sondern einfach geistige Freiheit, irgendwie Freiheit von Begierden, Neid, Lastern. Aber gleichzeitig lehrt er ja auch zu essen und zu trinken mit den Freunden. Die Bauchlust ist die Urlust, die Mutter aller anderen Lust auch. Weiß nicht, ob das jetzt von Epikur kommt, aber egal. Ja, ich finde es nur schön mit dieser Ataraxie, dass man irgendwie gar nichts mehr will und das ist gleichzeitig die größte Lust. Und so ist es ein Streben nach der höchsten Lust, was den Philosophen anleitet. Aber nicht sich blind zu verausgaben in dieser oder jener partiellen Lust, sondern die höchste Lust in diesem Geisteszustand der Losgelöstheit zu sehen. Und wie ist das nochmal mit Ataraxie? Das google ich hier kurz. Unerschütterlichkeit, Gleichmut, Seelenruhe. Ja, das ist so das, was man mit der Stoa, mit dem Stoizismus verbinden will. Und Epikur gründete da aber seine eigene Schule. War gegen Platon, die Aristoteliker, auch eher feindlich gesonnen oder hat ihre Theorien nicht mal richtig gelesen. Er lebte also scheinbar schon zu der Zeit nach Platon und Aristoteles, die also die zwei größten Philosophen, die das größte Werk hinterlassen haben, von den Griechen sind. Und er meinte aber Epikur, ja gut, was bringt mir das, mich da groß weiterzubilden, schlau zu werden durch Bücher? Es geht doch einfach nur darum zu lernen, richtig zu leben. Und um das zu studieren, da darf man sich keine Pause nehmen, da muss man wirklich ja, Tag und Nacht sich halt das vorsetzen und auch wirklich im Leben stehen. Also ja, irgendwie so, das fand ich auch anziehend, immer wieder kokettiere auch ich ja damit einer gewissen Anti-Intellektualität, obwohl ich doch eigentlich ein intellektuelles Leben führe, weil ich hier so viele Bücher habe und auch so gern lese. Heute zum Beispiel Madame Bovary, ein sehr gutes Buch von Gustave Flaubert. Aber ja, da bin ich erst am Anfang. Aber wie auch immer. Ja, trotzdem, irgendwie hat es auch was Befreiendes zu sagen. Wozu soll man diese ganzen Schulen und Theorien und Gattungen da richtig durchdringen, sich eine richtige Bildung anschaffen, wenn es doch nur darum gehen kann, richtig zu leben und darin diese Gleichmut, diesen Einklang mit sich selbst zu finden. Die Harmonie im Körper eben, die ich heute wiederum fühle. Heute fühle ich mich rundum gesund und da können wir auch gleich loslegen. Die Griechen also, die hatten so einen Überschwang der Gefühle und der, also das Leben damals, wie Nietzsche, glaube ich, schreibt, war eben so reichhaltig an Gefühlen, an Wollust, wie wir auch sehen im Werk von Platon, war es damals eine sehr viel freizügigere Zeit oder ja, die sexuelle Lust war etwas, was man auf sehr spielerische Weise da behandeln konnte in diesen platonischen Dialogen und es hatte nicht so was Verklemmtes wie heute. durch die 68er sexuelle Revolution ist es vielleicht sogar noch verklemmter geworden, weil jetzt der Zwang zum Offensein durchkommt und es ist so, wie uns die Medien sagen, ja, ist doch ganz normal, Sex, über Sex zu reden, ich mache nichts lieber den ganzen Tag und erzähle noch am besten meinen Kollegen, was ich gestern Abend getrieben habe und ja, wie auch immer. Es gibt aber gewisse Sachen, die man doch lieber nicht mitteilen sollte und selbst dem Geliebten nicht, sagt Robert Thaler. Aber ja, es ist heute trotzdem eine sehr gehemmte, prüde Kultur, was eben bemäntelt wird von diesen Herrschaftsinstrumenten der Bourgeoisie, diesen Massenmedien, die aber gleichzeitig ja die Herrschaft der Bourgeoisie unterminieren, weil immer weiter offenkundig wird, wie weite Teile des Volkes schon so unterversorgt sind auf sexuellem Gebiet, underfucked eben, und da trotzdem immer weiter nachgeschoben wird in diesem Diskurs im Überbau über Sexualität. Aber ja, worauf ich hier kommen wollte, Nietzsches Aussage, die Griechen, die haben einfach so viel gespürt und ja, was es da gab, wie ich auch schon mal erwähnte, mit dem Ehebruch in der Nacht, solange man es nicht gesehen hat, solange alles in der Dunkelheit stattfand, war es ganz normal und es war sogar ein lustiges Spielchen, das gesellschaftlich akzeptiert war, wo man gesagt hat, ja, wenn der Ehemann gerade außer Haus ist, dann kann sich ein anderer Mann da einschleichen und sich für den Ehemann ausgeben oder auch eine Frau könnte sich zum Mann ins Bett schleichen und solange alles in der Dunkelheit vonstatten geht und man nicht klar sagen kann, ja, war es der, ja, solange gilt eben, wie auch heute in der Quantenphysik, bei Schrödingers Katze, bei diesem Paradoxon, man weiß es nicht, solange man die Kiste nicht aufmacht, so auch damals, solange die Sonne nicht aufgeht, ist halt stockduster und da weiß man nicht, wer im Bett lag, es gibt diese Wahrheit zu dem Zeitpunkt, also nicht selbst, wenn man Verdacht haben kann, okay, der riecht ein bisschen anders, der fühlt sich ein bisschen anders an. Aber ja, egal. Und ja, Nietzsche sagt aber, gerade deshalb also hatten die Griechen es nötig, davon, von dieser Überfülle des Sinnlichen, des Erotischen, des Wollüstigen oder generell, ja, weiß man ja, oder wenn man schon mal dort war in Griechenland, auch diese Landschaft natürlich, diese Meeresbuchten, diese Peloponnes, die Halbinsel, das ist einfach auch was Übersinnliches schon fast, wie sich die Berge da erheben, wie da die Buchten glänzen im fahlen Sonnenschein. Ja, es ist nicht ganz zu fassen mit nordeuropäischen Augen. Und all das also spielt damit rein in diese Überfülle und die Pracht der Natur und der Kultur, die damals so zusammengespielt hat, dass also die Griechen es in der Philosophie nötig hatten, davon ein bisschen loszukommen, ein bisschen ihr Mütchen zu kühlen. Und deshalb entwickelt also Platon da seine knöcherne Ideenlehre, sagt, ja, das ist die Wahrheit, die absolute Idee. Es gibt die Ideen, die sind so vollkommen und wirklich, und was wir hier unten sehen, das sind nur fahle Abbilder davon. Aber das Wahre, ja, das sind eben die Ideen. Man musste also damals das Ganze in diese strengen Formalismen hineinzwängen, um der wilden, bunten Würdekraft des Lebens was entgegenzusetzen, um sich davor ein bisschen zu schützen vor dem, was man sonst im Alltag erlebt. Aber gut, das nur als Einleitung hier, dass wir heute also von genau der anderen Seite auf Platon zugehen, dass wir sagen, oh, ja, wir sind materiell gesehen nicht mehr so gut mit Lust ausgestattet, haben den Zugang zu den Lustressourcen verloren. Unlust macht sich breit, Überdruss, obwohl wir in der Überflussgesellschaft leben, wissen wir nicht, wie wir diese schönen Dinge konsumieren sollen, vor allem nicht, wie wir lieben sollen, wen wir wie oft wann lieben sollen, aber ja. Und deshalb gehen wir natürlich jetzt mit anderen Augen auf Platon los und können darin vielleicht eher das entdecken, was er über die damalige soziale Realität durchscheinen lässt. Und ja, Platon verheimlicht uns seine Gedanken, sagt Lacan, aber man kann schon etwas ableiten, so wie ich letztes Mal sagte, dass auch für Platon der hier eben durch seinen Lehrmeister Sokrates spricht, gewisse Diskurse schon mal lächerlich klangen, so etwa Pausanias oder Eriximachos-Diskurs. Die müssen wir dann eigentlich in der Folge auch noch behandeln, obwohl sie am Anfang des Gasmas kommen. Aber bleiben wir jetzt erstmal hier stringent, setzen wir da weiter in der Sokrates-Rede an. Aber diese beiden Diskurse, das kann zu diesem Zeitpunkt schon mal als Gesetz gelten. Die waren ein bisschen lächerlich, genauso wie eben der direkt vorhergehende Diskurs des Agathon. Also es gab wenige Diskurse, die nicht eindeutig lächerlich waren bis zu diesem Zeitpunkt. Und das war zum ersten der Diskurs, der erste des Phaedros, der so eine Art Mythologie gibt. Der sagt ja, was sagt Hesiod über die Herkunft der Götter und des Eros im Speziellen. Der zeichnet das also nach, ja, so war das. Und dann gibt es eine andere Rede dieses Aristophanes, die ich damals auch schon in höchsten Tönen gelobt hatte und auf ihren ernsthaften, tragischen Gehalt hin ja, untersucht hatte in den 30er Folgen. Das sind die beiden, die nicht lächerlich sind. Dann aber Pausanias, der Reiche, der da seinen Handel treiben will mit der Liebe und die schönen Liebesobjekte vergleichen und ja, abwägen will, welches tugendhafter ist, welches würdig ist, geliebt zu werden. Das ist das eine. Dann ist Eriximachos und der spricht eben von den inneren Säften, vom Körper, von der Medizin, der Harmonie, wo alles zusammenstimmen muss. So entwickelte ja auch Platon irgendwie eine Theorie der Musik, der Harmonielehre. Aber ja, Eriximachos sagt uns, dass die Liebe damit sehr eng verbandelt ist, nämlich mit der Medizin und den körperlichen Säften und dass der Körper irgendwie Harmonie ist, pure Harmonie. Da muss das Passende eben zusammenfallen, die ja, Harmonie zwischen verschiedenen Körperteilen, Körpersäften und Bewegung hergestellt werden. Da, wo Krankheit ist, da ging die Harmonie ein bisschen verloren. Und ja, es ist so harmonisch und die Liebe ist irgendwie das, was uns heilen kann. Und dieser Diskurs ist auch sehr schön, aber auch ein bisschen übertrieben, einfach ein bisschen drüber. Also auch unter diejenigen einzuhören, die wohl aus Platons eigener Sicht eher lächerlich sind, eher eine Persiflage sind. Nun, andererseits, warum reihe ich jetzt den Aristophanes unter die Ernsthaften ein? Klar, weil es aus heutiger Sicht, auf die heutige Kultur übertragen, so ernsthaft klingt und ich mir sagen kann, ja, naja, das ist ja genau das, was ich auch schon über die Liebe gedacht habe, dass ich mich so danach sehne, zu der vollkommenen Kugel mit meiner Geliebten zusammenzuschmelzen. Die Zweiheit wird zur Einheit, die sich wirklich gar nicht mehr auflösen kann, das ganze Leben lang, wenn man diese eine Entität zusammen darstellt, für immer und ewig zusammengegossen. So endet etwa die Aristophanes-Rede. Aber warum? Eben, weil wir vielleicht heute geprägt sind eben durch Film und Fernsehen, aber die sind ja wiederum auch geprägt durch die Jahrtausende alte abendländische Kultur. Vor allem also das Gastmahl, das können wir vielleicht so postulieren mit Lacan auch, dass das Gastmahl der wichtigste Text über die Liebe generell in der abendländischen Kultur zumindest ist und der einen sehr prägenden Einfluss hat auf alles, was danach kam. Klar, erst ja, irgendwann wahrscheinlich auch in der Renaissance erst wieder entdeckt durch die arabischen Schriftgelehrten, die dann damals die griechische Schrift noch aufbewahrt und übertragen hatten. Und dann kam sie erst wieder zurück nach Europa, also erst etwa vor 500 Jahren. Aber trotzdem ist es irgendwie so im Kulturschatz integriert in der Identität. So ist es wohl. Nur, ja, dass die Aristophanes-Rede für damalige Verhältnisse also vielleicht, ja, vielleicht auch lächerlich war oder zu tragisch war. Das ist schon so tragisch war, dass es gar nicht mehr glaubhaft war. Aber wir Heutigen glauben das, weil die Liebe heute so geformt ist nach den platonischen Normativen. Aber damals wäre es genauso übertrieben in die andere Richtung, wie die Komik eben des Pausanias oder des Agathons. Agathons Rede war eben der Höhepunkt der Komik. was wir in Folge 92 gesehen haben. Jetzt aber, glaube ich, kann ich hier einfach weitermachen. Und worum es geht, ist, also was ich noch kurz aufgreifen wollte von der letzten Folge, was nämlich, wo ich drüber hinweggelesen habe, was sehr wichtig gewesen wäre, ist diese Bemerkung von Sokrates, ja, ihr habt ja halt alle so schöne Lobreden gemacht, ne, aber ich wusste ja nicht, dass das die Art und Weise des richtigen Lobens ist, dass man einfach alles sich ausdenkt, was man dem zu lobenden Gegenstand nur irgendwie zudichten kann und ihn einfach so im besten Licht erscheinen lässt, ohne darauf zu achten, ob das jetzt wirklich reale Eigenschaften dieses Gegenstandes sind, sondern einfach alles zusammenmischen, was man halt nur so herbei fantasieren kann. Sagt er, ja, so, Lobpreis ihr, das lese ich hier nochmal kurz vor. Deshalb, meine ich, habt ihr alles zusammengesucht und dem Eros beigelegt und sagt, ein solcher sei er und solches bringe er hervor, damit er nur auf das Schönste und Vortrefflichste erscheine. Offenbar nämlich denen, die ihn nicht kennen. Denn denen, die um ihn wissen, wohl nicht. Und da hatte ich schon gelacht letztes Mal. Das ist auch so witzig. Diejenigen, die schon mal geliebt haben, schon mal in einer Liebesbeziehung waren, die wird, ja, denen wird der lächerliche Gehalt solcher Reden wie von Agathon vielleicht offenbar werden. Denen wird es klar vor Augen stehen, dass es irgendwie lächerlich ist zu sagen, ja, sobald die Liebe geboren war und sie unter die Götter getreten ist, da hatten jegliche Streitereien und Zänkereien ein Ende. Denn die Liebe bringt pure Harmonie und jeder Streit endet. Es ist irgendwie lächerlich. Nichts anderes sagt Sokrates hier, ja gut, ich meine, okay, für die Leute, die noch nie geliebt haben, ja, das stimmt, da mag es eine schöne Rede sein, das ist ja wohl richtig, ne? So erscheint es als das Vortrefflichste und Schönste für all die, die den Eros eben nicht kennen. Aber die ihn kennen, ja, für die wird das wohl nicht so leicht zu schlucken sein. Und so leitet Sokrates also hier seine Rede ein mit dieser Fundamentalkritik. Dann aber sagen ihm die anderen, ja, ja, du darfst schon auf deine eigene Weise loben. Also nur das Wahre sagen, sagt Sokrates. Wahrheit, die will ich wohl sagen. Und dann nach der Befragung des Agathon waren wir also letztes Mal stehen geblieben, als Agathon sich in diese Aporien verstrickt sah und sagte, naja, dann ist Eros wohl auch gar nicht schön, denn er bedarf ja des Schönen. Man begehrt bzw. liebt nur das, was man noch nicht hat. Und wenn Eros also die Schönheit begehrt, dann bedeutet das notwendigerweise, dass er nicht schön ist. Und auch nicht gut ist, da er ja das Gute begehrt. Klar, die Liebe begehrt nicht nur das Schöne, sondern auch das Gute, das Tugendhafte. Da sind wir wieder bei Pausanias. Was ist das, die Ethik? Na, der Charakter des anderen oder geht es nur um die Mitgift? Ja, wie auch immer. Das sind eben die dialektischen Fragen, die von diesen verschiedenen Reden aufgeworfen werden. Ist diese Ethik nun eine Verkleidung, eine Verschleierung der ökonomischen Tatsachen, die da ausgehandelt werden in der Liebe? Aber machen wir hier einfach weiter. Die Sokrates-Rede ist sehr lang. Und genau das nochmal, das sollte jetzt klar sein. Das fand ich ja sehr bewegend, einfach dieses Jahr. Man begehrt immer nur das, was man nicht hat. Dazu gibt es auch... ein sehr schönes Kapitel von Cortázar. Das kann ich doch vielleicht nachher noch lesen. Die Liebe. So, aber ja, das geht, was man nicht hat. Und das, um sich aber hier nicht schon in eine Aporie, in Widerspruch zu verstricken, sagt Sokrates eben, naja, klar kann man Gesundheit begehren, obwohl man ja schon gesund ist. Aber das ist trotzdem keine Ausnahme von der Regel. Da gilt das genauso, dass man begehrt, was man nicht hat. Denn man begehrt darin ja nur die zukünftige Gesundheit. Und die habe ich in diesem Moment eben nicht. Mag ich auch gesund sein? Also mag ich jetzt reich sein, aber was ich wirklich begehre, wenn ich sage, ich will reich sein, heißt, ich will zukünftig reich sein. Und das habe ich jetzt noch nicht. Und so ist es also unter einen Hut zu bringen, lehrt uns Sokrates, ja, es muss immer Begehren nach etwas sein und vor allem nach etwas, was man noch nicht hat. Also die Liebe ist Liebe zu etwas und nicht Liebe zu nichts. Und wer etwas liebt, der liebt es, weil er es noch nicht hat. Gut, und das ist eigentlich schon der Höhepunkt der Sokrates-Rede. Daran müssen wir uns auch immer wieder erinnern, um das später zu vergleichen mit dem, was er jetzt nämlich im Anschluss vortragen wird, was dem dann vielleicht widerspricht. Wie auch immer, jedenfalls Lacan kommt darauf immer wieder zurück. Erinnern Sie sich daran, wie Sokrates uns die Liebe zuerst gelehrt hat. Also die Sehnsucht nach dem, was man nicht hatte. Irgendwie so. Das ist also seine erste Weise zu lernen. Und an dieser Stelle hört Sokrates streng genommen schon auf, denn er sagt, dass er jetzt nichts mehr vorbringen kann, zumindest nicht in eigenem Namen, sondern er rezitiert einfach aus dem Gedächtnis einen Dialog, den er mal mit einer Fremden aus Mantinea geführt hat, deren Name Diotima ist. Und wie sie eingeführt wird, ist sehr schön. Es heißt nämlich, ja, sie war auch in Angelegenheiten der Pest sehr vertraut, sehr kundig und hat den Athenern da schon mal aus der Klinik geholfen, als die Pest wütete in Athen. Und so, also scheint hier schon die Metapher vorzuherrschen, dass die Liebe auch wie eine Art Virus ist, das ein Heimsuchen kann, das die ganze Stadt lahmlegen kann. Und dagegen braucht man wirklich eine Magierin, eine Hexe, eine Zauberin, die ja, mit allen Wassern gewaschen einfach, die weiß, wie man solche Dämonen austreibt. Dämon, das ist ein wichtiges Wort. Ein Dämon wird uns dann in dieser Rede von Diotima gelehrt, ist etwas, was zwischen Gott und Mensch schwebt. Es ist immer dazwischen, so wie Eros eben, zwischen Kind und Erwachsenen, zwischen Gut und Böse, hässlich und schön, immer steht er dazwischen. Und so ist wohl die dämonische Natur etwas, was von den Göttern herunterkommt, aber nicht ganz Mensch ist. Ja, das sind irgendwie die Dämonen. Und die Liebe ist ein solcher Dämon. Das nehme ich hier nur schon mal vorweg, aber ja, das ist ungefähr der Inhalt des ersten Abschnitts von Diotimas Rede, aber es ist sehr, sehr diffizil, sehr subtil, was sie uns hier mitzuteilen hat. Und vor allem auch diese Frage müssen wir im Hinterkopf behalten mit Lacan. Warum kann Sokrates nicht in eigener Person über die Liebe reden? Warum muss er eine andere Frau darüber reden lassen? Und das, wo er, Sokrates, uns doch sagt, dass er eigentlich über nichts irgendwie Bescheid weiß, außer über die Liebesfragen. Also ja, sagt er, ich gebe wohl zu, Wissen zu sein in Liebesdingen allein. Und das sagt er, glaube ich, nicht in diesem Dialog, sondern in einem anderen Werk von Platon, aber das zeigt Lacan sehr gut auf. Da sagt er das, ich weiß nicht viel, aber über die Liebe, da weiß ich immer Bescheid. Und warum weiß er über die Liebe Bescheid? Weil er so viel redet, weil er den ganzen Tag auf den Marktplatz geht oder einfach seine Dialektik betreibt, einfach zergliedert, was die Leute ihm vorlegen oder sie befragt und verdeckte Widersprüche in ihren Weltanschauungen aufdecken will. Und das ist so schön, denn das ist ja mein Lebensproblem, dass ich nie mich traute, das Wort zu ergreifen und so weiter, um eben vielleicht die Liebe mal zu finden. Aber ja, wenn man so gesprächsbereit, so gesprächig ist wie Sokrates, dann ist es ganz einfach, dann wird man sogar wahrscheinlich zu viel geliebt von allen Leuten, die da kommen und zuhören und einen bewundern für die schönen Reden, die man da hält. Und das ist so subtil, was uns Lacan da über Sokrates Person lehrt. Ja, einerseits das, er wird irgendwie geliebt, er ist dieser höchste Meister und Lehrer. Andererseits hat er auch Xantippe daheim, also von seiner Ehe, wo es heißt, das ist irgendwie diese ja, Frau, die immer schreit oder die ihm jedenfalls immer mit der es gewisse Reibereien in ihrem Haushalt gibt und auch an seinem Todestag muss er sie dann wegschicken lassen. Als er zum Tode verurteilt wurde, wird sie dann weggeschickt, weil sie irgendwie zu viel Lärm machte da und ja, einfach nur heulte. So ist dieser Begriff, dieses Wort Xantippe ja schon übergegangen in den normalen Sprachwortschatz als Synonym, als Metapher oder wie auch immer für, naja, eine Ehefrau, die sehr, ja, die einem sehr viel aufbürdet und immer zänkisch aufgelegt ist einfach. Und das ist auch sehr wichtig, das also im Hinterkopf zu halten, dass Sokrates hier ja seine ganz eigene Erfahrung mit der Liebe hat. Er kann hier nicht entkommen daheim und deshalb vielleicht auch seine Bemerkung, ja, die den Eros kennen, die werden wohl von solchen Lobhudeleien wie von Agathon da, die werden davon nicht viel halten oder die werden nicht viel drauf geben. Und gut, mit diesen einleitenden Worten kann ich, glaube ich, jetzt zu diesem Kapitel 22 übergehen, im Anschluss an das zuletzt vorgelesen. Das Zwischensein des Eros zwischen dem Schönen und Hässlichen, zwischen dem Guten und Schlechten. Und so will ich dich denn jetzt lassen und eine Rede über den Eros, welche ich einst von einer Mantinäerin namens Diotima gehört habe, welche hierin und auch sonst sehr weise war. Auch den Athenern einst bei einem Opfer vor der Pest 10-jährigen Aufschub der Krankheit bewirkte, welche auch mich in Liebessachen unterrichtet hat. Die Rede also, welche diese gesprochen hat, will ich versuchen, euch zu wiederholen. Von dem ausgehend, worüber ich mit Agathon übereingekommen bin, sonst aber ganz für mich allein, so gut ich eben kann. Es gehört sich also, o Agathon, wie auch du erklärtest, zuerst ihn selbst zu beschreiben, den Eros, wer er ist und was für einer, und dann seine Werke. Es dünkt mich also am leichtesten, es so durchzunehmen, wie damals die Fremde mich ausfragend es durchging. Denn ungefähr dergleichen hatte auch ich zu ihr gesagt, wie Agathon jetzt zu mir, dass Eros ein großer Gott sei und von den Schönen. Sie aber widerlegte mich mit denselben Reden, womit ich jetzt diesen, dass er weder schön wäre, nach meinen eigenen Reden noch gut. Da sprach ich, wie meinst du aber, Diotima, ist also Eros hässlich und schlecht? Und sie, willst du dich nicht des Frevels enthalten? Oder meinst du, was nicht schön ist, das sei notwendig hässlich? Allerdings wohl. Auch was nicht weise, das töricht? Oder hast du nicht gemerkt, dass es etwas mitten inne gibt zwischen Weisheit und Torheit? Was wäre das? Wenn man richtig vorstellt, ohne jedoch Rechenschaft davon geben zu können, weißt du nicht, dass das weder Wissen ist, denn wie könnte etwas Grundloses eine Erkenntnis sein? Noch auch Unverstand, denn da sie doch das Wahre enthält, wie könnte sie Unverstand sein? Also ist offenbar die richtige Vorstellung so etwas zwischen Einsicht und Unverstand. Richtig, sprach ich. Folgere also nicht, was nicht schön ist, sei hässlich, noch was nicht gut sei, schlecht. Ebenso auch vom Eros, da du doch selbst eingestehst, er sei weder gut noch schön. Glaube deshalb noch nicht, dass er hässlich und schlecht sein müsse, sondern etwas, sagte sie, zwischen beiden. Aber das, sprach ich, wird doch von allen eingestanden, dass er ein großer Gott ist. Von allen Nichtwissenden, sprach sie, meinst du, oder auch von den Wissenden? Von allen insgesamt. Da lachte sie und sagte, und wie, Sokrates, könnte wohl von denen eingestanden werden, dass er ein großer Gott sei, welche behaupten, er sei überhaupt kein Gott? Wer sind doch die? Fragte ich. Einer davon bist du, sagte sie, und eine ich. Da sprach ich, wie meinst du doch dies? Und sie antwortete, ganz natürlich, denn sage mir nur, meinst du nicht, dass alle Götter glückselig und schön sind? Oder hättest du das Herz zu sagen, dass irgendein Gott nicht schön und glückselig sei? Beim Zeus, ich gewiss nicht, sprach ich. Und glückselig nennst du doch, die das Schöne und Gute besitzen. Freilich? Vom Eros aber hast du doch eingestanden, dass er aus Bedürfnis nach dem Schönen und Guten eben das begehre, dessen er bedürftig ist. Das habe ich eingestanden. Wie konnte also ein Gott sein, der unbegabt ist mit Schönem und Gutem? Auf keine Weise, wie es scheint. Siehst du nun, sagte sie, dass auch du den Eros für keinen Gott hältst? Hier endet das Kapitel. Es gibt etwas zwischen Weisheit und Torheit, sagt sie. Das ist irgendwie die Doxa oder marxistisch gesehen das Dogma. Na, dieses Dogma. Man ordnet sich dieser Denkschule unter, aber ja, kann ich in jedem Moment Rechenschaft darüber geben, wie ist Marx jetzt zu diesen Theorien, zu diesen Dogmen, zu den Schlüssen gelangt. Aber das ist sehr subtil, was sie sagt. Trotzdem ist es ja nicht ganz falsch, aber es ist trotzdem nicht die Weisheit, weil wir nicht selber irgendwie diese Erkenntnis nachvollziehen und Rechenschaft geben können in dem Moment, aber es ist auch keine reine Torheit. Also, es gibt irgendwie eine Dialektik zwischen gut und schlecht, aber nicht alles, was nicht gut ist, ist deshalb schon schlecht. Es gibt noch dazwischen bei all diesen Begriffen, lehrt sie uns. Und so ist Eros also kein Gott, denn er bedarf ja des Schönen und des Guten, besitzt es also nicht. Das ist es, was sie, also Sokrates, hier am Schluss entlockt. Dann nächstes Kapitel, 23. Der Eros als Daimon zwischen dem Sterblichen und Unsterblichen. Was wäre also, sprach ich, Eros etwas sterblich? Keineswegs. Aber was denn? Wie oben, sagte sie, zwischen dem Sterblichen und Unsterblichen. Was also, o Diotima? Ein großer Dämon, o Sokrates, denn alles Dämonische ist zwischen Gott und dem Sterblichen. Und was für eine Verrichtung, sprach ich, hat es? Zu verdolmetschen und zu überbringen den Göttern, was von den Menschen, und den Menschen, was von den Göttern kommt. Dem einen, der einen Gebete und Opfer und der anderen Befehle und Vergeltung der Opfer. In der Mitte zwischen beiden ist es also die Ergänzung, sodass nun das Ganze in sich selbst verbunden ist. Und durch dies Dämonische geht auch alle Weissagung und die Kunst der Priester in Bezug auf Opfer, Weihungen und Besprechungen und alle Wahrsagung und Bezauberung. Denn Gott verkehrt nicht mit Menschen, sondern aller Umgang und Gespräch der Götter mit den Menschen geschieht durch dieses, sowohl im Wachen als im Schlaf. Wer sich nun hierauf versteht, der ist ein dämonischer Mann. Wer aber nur auf andere Dinge oder irgend auf Künste und Handarbeiten, der ist ein Gemeiner. Solcher Dämonen oder Geister gibt es viele und von vielerlei Art. Einer aber von ihnen ist auch Eros. Wer aber, fragte ich, ist sein Vater und seine Mutter? Weitläufiger, sprach sie, ist dies zwar zu erzählen, doch will ich es dir sagen. Als nämlich Aphrodite geboren war, schmausten die Götter und unter den übrigen auch Poros, der Sohn der Metis. Als sie nun abgespeist kam, um sich etwas zu erbetteln, das doch festlich herging, auch Penia und stand an der Tür. Poros nun, berauscht vom Nektar, denn Wein gab es noch nicht, ging in den Garten des Zeus hinaus, und schwer und müde wie er war, schlief er ein. Penia nun, die ihrer Dürftigkeit wegen den Anschlag fasste, ein Kind mit Poros zu erzeugen, legte sich zu ihm und empfing den Eros. Deshalb ist auch Eros der Aphrodite Begleiter und Diener geworden, wegen seiner Empfängnis an ihrem Geburtsfest und weil er von Natur ein Liebhaber des Schönen ist und Aphrodite schön ist. Als der Poros und der Penia Sohn aber befindet sich Eros in solcherlei Umständen. Zuerst ist er immer arm und bei weitem nicht fein und schön, wie die meisten glauben, vielmehr rau, unansehnlich, unbeschut, ohne Behausung, auf dem Boden immer umherliegend und unbedeckt, schläft vor den Türen und auf den Straßen im Freien und ist der Natur seiner Mutter gemäß immer der Dürftigkeit Genosse. Und nach seinem Vater wiederum stellt er dem Guten und Schönen nach, ist tapfer, keck und rüstig, ein gewaltiger Jäger, allezeit irgend Ränke schmiedend, nach Einsicht strebend, sinnreich, sein ganzes Leben lang philosophierend, ein arger Zauberer, Giftmischer und Sophist, und weder wie ein Unsterblicher geartet noch wie ein Sterblicher, bald an demselben Tage blühend und gedeihend, wenn es ihm gut geht, bald auch hinsterbend, doch aber wieder auflebend nach seines Vaters Natur. Was er sich aber schafft, geht ihm immer wieder fort, so dass Eros nie weder arm ist noch reich und auch zwischen Weisheit und Unverstand immer in der Mitte steht. Aphrodite ist also die Göttin der Schönheit. Venus auf Lateinisch dann, das ist einfach die römische Verdolmetschung dann dieses griechischen Namens. Und hier wird uns nun dieser Mythos erzählt von der Empfängnis des Eros, das ein großes Fest gab zum Anlass, dass Aphrodite geboren war. Und da war also dieser Poros ein angesehener, stattlicher Mann, der dann betrunken war und dann im Garten einschlief. Und die dürftige Bettlerin sozusagen, Penia, die musste da an der Tür stehen bei dem Fest, durfte sie nicht dabei sein, aber hat sich dann heimlich in den Garten geschlichen, weil sie ein Kind mit Poros zeugen wollte. Irgendwie um ihre Dürftigkeit zu entrinnen, ja. Ein Kind von einem angesehenen oder adligen Vater. Und so hat sie ihn irgendwie übermannt, sozusagen, überrascht im Schlaf, wie er da berauscht da lag. Und ja, hat es so geschafft, dass sie also von ihm schwanger wurde und dann den Eros gebar. Und dieser Zufall also, dass Eros gezeugt wurde am Tag der Geburt der Aphrodite, ist dafür verantwortlich, dass Eros dann auch in seinem Leben immer weiter die Schönheit sucht. Und der Widerspruch zwischen seiner armen Mutter und seinem reichen Vater, der sorgte dafür, dass Eros immer zwischen allen Dingen in der Mitte steht. Philosophierend ist, aber dann irgendwie doch wieder ja, im freien Zauberer, Giftmischer, Sophist, Philosoph, irgendwie im Freien auf dem Fußboden schlafen muss, unbeschuht. Am selben Tag, wo es ihm schlecht geht, blüht er dann doch wieder auf. Aber was er sich dann schafft, das hält nicht lange vor, das geht dann gleich wieder ein. So ist irgendwie Eros im ständigen Wandel. Im ständigen Wechsel zwischen zwei Polen. Nächstes Kapitel. Die philosophische Natur des Eros. Dies verhält sich nämlich so. Kein Gott philosophiert oder begehrt, weise zu werden, sondern er ist es, noch auch wenn sonst jemand weise ist, philosophiert dieser. Ebenso wenig philosophieren auch die Unverständigen oder bestreben sich, weise zu werden. Denn das ist eben das Arge am Unverstande, dass er, ohne schön und gut und vernünftig zu sein, doch sich selbst ganz genug zu sein dünkt. Wer nun nicht glaubt, bedürftig zu sein, der begehrt auch das nicht, dessen er nicht zu bedürfen glaubt. Wer also, sprach ich Diotima, sind denn die Philosophierenden, wenn es weder die Weisen sind noch die Unverständigen? Das muss ja schon, sagte sie, jedem Kinde deutlich sein, dass es die zwischen beiden sind, zu denen auch Eros gehören wird. Denn die Weisheit gehört zu dem Schönsten und Eros ist Liebe zu dem Schönen, so dass Eros notwendig weisheitsliebend ist und also philosophisch zwischen den Weisen und Unverständigen mitten inne steht. Und auch davon ist seine Herkunft Ursache, denn er ist von einem weisen und wohlbegabten Vater, aber von einer unverständigen und dürftigen Mutter. Dies also, lieber Sokrates, ist die Natur dieses Dämons. Was du aber glaubtest, dass Eros sei, ist nicht zu verwundern. Du glaubtest nämlich, wie ich aus dem, was du sagst, vermuten muss, Eros sei das Geliebte, nicht das Liebende. Daher, meine ich, erschien dir Eros so wunderschön. Denn das Liebenswerte ist auch in der Tat das Schöne, Zarte, Vollendete, selig zu preisende. Das Liebende aber hat ein anderes Wesen, so wie ich es beschrieben habe. Sie sagt uns also, Eros ist ganz klar einzuordnen in dieser Dialektik der Plätze, die immer wieder durchgespielt wird in diesem Gastmahl, dass es bei den Griechen diese fundamentale Unterscheidung gibt, was auch zusammenhängt mit der Knabenliebe, wie ich letztes Mal erwähnte. Aber ist nicht so wichtig. Die Liebe als abstrakter Begriff ist trotzdem genauso auf unsere heutige Zeit anwendbar. Auf die heterosexuelle Liebe genauso wie auf die heutige homosexuelle Liebe. Kannst du dieses Buch viel dazu sagen, aber gut, weil eben das mit der Knabenliebe da auch so im Vordergrund steht in der griechischen Kultur, ist es logisch, dass vielleicht das zu dieser Differenzierung führt. Der eine ist der Liebende, der andere der Geliebte. Also der Ältere in der Regel wird wohl der Liebende sein, der etwas zu geben hat, der den anderen auch ethisch unterrichten soll, wie es bei Pausanias heißt. Und der Jüngere ist der Schöne, der sich auszeichnet durch Schönheit, Güte, Zartheit. Der ist selig zu preisen. So, aber auch in der Liebe zwischen Mann und Frau, wie hier erwähnt wird, einer muss immer der Liebhaber sein, einer der Geliebte. Das kann etwa die Frau sein, wie wir in der ersten Rede von Phaedrus hören, die ich dann sicher auch nochmal vorlesen muss. Aber da geht es darum, die Frau ist die Liebende, ihr Mann, der König ist der Geliebte. Und ja, das sind diese diffizilen Fragen der Position und des Positionstausches, die Ersetzung des Geliebten durch den Liebenden. Das ist die Metapher der Liebe, sagt Lacan. Also irgendwie in dem Moment, wo der bisher nur passives Objekt des Begehrens des anderen war, wo er sich klar wird, Subjekt zu sein und den anderen auch zu begehren, zu lieben, zu wollen, da findet diese Ersetzung des Geliebten durch den Liebhaber statt. Das ist die Metapher der Liebe. Diese zwei Begriffe sind also Erastes, der Liebhaber, und Eromenon, der Geliebte. Eromenon, ich glaube im Neutrum oder männlich Eromenos. Na, das sind Spitzfindigkeiten. Aber sehr wichtig hier, immer wieder diese Unterscheidung. Ja, denn Diotima kommt ja hier auch darauf zurück und sagt uns, Eros, also der Gott der Liebe selbst, er liebt irgendwie auch, aber es ist wichtig, ihn richtig einzuordnen, er ist der Liebende, nicht der Geliebte. Deshalb ist er eben auch nicht schön. Auch sehr wichtig finde ich diese Aussage, dass nur derjenige überhaupt erst anfängt zu philosophieren, der die Weisheit ja noch nicht hat, der sich schon für wissend hält, egal ob zu Unrecht oder zu Recht, der wird ja aber kein Bedürfnis empfinden, irgendwas herauszufinden. Das ist so etwas Tiefsinniges, was ja eine ganz tiefe Lebensweisheit scheint mir da, die man gar nicht. Was soll man dazu noch sagen? Also, ich kann es hier auch nur sagen, deshalb, muss ich mich ja auch nicht schämen, so wenig zu wissen, wie ich mir denke, anhand dieser Bücherstapel. Ja, wenn man noch nicht so viel weiß, obwohl es da so viel zu wissen gibt, bei Marx zum Beispiel, was ja doch genial ist, was er schreibt, aber doch eben so viel und so kompliziert auch. Aber das Entscheidende ist ja nicht zu wissen, sondern das Wissen nötig zu haben. Sich das einzugestehen, ich bin auf der Suche nach was, ich brauche was, ich fühle diesen Mangel, immer diese Krankheit oder was auch immer, was mich jetzt einfach mich dahin treiben lässt, mich auf die Suche zu machen, wie der Proletarier eben in dem Fall getrieben ist, zu sagen, ja, ich muss jetzt hier mich emanzipieren aus dieser abhängigen Position in der Arbeitsmaschinerie, dass ich meine Arbeitskraft als Ware verkaufen muss. Ich muss dagegen ankämpfen, aber was kann ich machen? Ich brauche die Weisheit. Ich kann nicht für mich selber rausfinden, wie ist dieser Klassenkampf zu führen. Da hat man es eben nötig, da muss man nachlesen. Und das ist also der wirkliche Philosoph. Aber das ist wunderbar. Dann lese ich am besten noch ein Kapitelchen weiter. Dann können wir langsam schon zum Ende kommen für heute. Das Liebende also ist nicht das schöne, zarte, vollendete, sondern das Geliebte. Und Eros, sagt sie also, ist eben das Liebende, ist das, was begehrt, was auf der Suche ist nach dem anderen. 25. Eros als Liebe zum Guten in jeder Gestalt und als Streben, das Gute immer zu haben. Darauf sagte ich, wohl denn, Freundin, denn du hast wohl gesprochen. Wenn nun aber Eros ein solcher ist, welchen Nutzen gewährt er den Menschen? Dies, o Sokrates, sprach sie, will ich nun hiernächst versuchen, dich zu lehren. So beschaffen also und so entstanden ist Eros. Er geht aber auf das Schöne, wie du sagst. Wenn uns aber jemand fragte, was hat denn Eros vom Schönen, o Sokrates und Diotima? Oder ich will es noch deutlicher so fragen. Wer das Schöne begehrt, was begehrt er? Da sprach ich, dass es ihm zuteil werde. Aber, sagte sie, diese Antwort verlangt nach noch einer Frage, etwa dieser. Was geschieht denn jenem, dem das Schöne zuteil wird? Da sagte ich, auf diese Frage hätte ich nicht sogleich eine Antwort bereit. Aber, sprach sie, wenn nun jemand tauschend statt des Schönen das Gute setzte und fragte, sprich, Sokrates, wer das Gute begehrt, was begehrt der? Dass es ihm zuteil werde, sagte ich. Und was geschieht jenem, dem das Gute zuteil wird? Das kann ich schon leichter beantworten, sagte ich, er wird glückselig. Denn durch den Besitz des Guten, fügte sie hinzu, sind die Glückseligen glückselig. Und hier bedarf es nun keiner weiteren Frage mehr, weshalb doch der glückselig sein will, der es will, sondern die Antwort scheint vollendet zu sein. Richtig gesprochen, sagte ich. Dieser Wille nun und diese Liebe, glaubst du, dass sie allen Menschen gemein sind und dass alle immer das Gute haben wollen, oder wie meinst du? So, sprach ich, dass dies allen gemein ist. Warum aber, sprach sie, sagen wir nicht, dass alle lieben, wenn doch alle dasselbe lieben und immer, sondern sagen von einigen, dass sie lieben, von anderen aber nicht? Das wundert mich selbst, sagte ich. Lass es dich nur nicht wundern, sagte sie, denn wir nehmen nur eine gewisse Art der Liebe heraus, die wir mit dem Namen des Ganzen belegen und Liebe nennen. Für die anderen brauchen wir andere Namen. Wie doch etwa, sprach ich. So etwa, sagte sie. Du weißt doch, dass Dichtung etwas gar Vielfältiges ist. Denn was nur für irgendetwas Ursache wird, aus dem Nichtsein in das Sein zu treten, ist insgesamt Dichtung. Daher liegt auch bei den Hervorbringungen aller Künste Dichtung zugrunde, und die Meister darin sind sämtlich Dichter. Ganz richtig. Aber doch weißt du schon, dass sie nicht Dichter genannt werden, sondern andere Benennungen haben. Und von der gesamten Dichtung wird nur ein Teil ausgesondert, der es mit der Tonkunst und den Silbenmaßen zu tun hat, und dieser mit dem Namen des Ganzen benannt. Denn dies allein wird Dichtung genannt, und die diesen Teil der Dichtung innehaben, Dichter. Richtig gesprochen, sagte ich. So auch, was die Liebe betrifft, ist im Allgemeinen jedes Begehren des Guten und der Glückseligkeit die größte und heftigste Liebe für jeden. Allein die übrigen, die sich anderwärts hin damit wenden, entweder zum Gewerbe oder zu den Leibesübungen oder zur Erkenntnis, von denen sagen wir nicht, dass sie lieben und Liebhaber sind, sondern nur die auf eine gewisse Art ausgehen und sich der befleißigen, erhalten den Namen des Ganzen, Liebe und Lieben und Liebhaber. Das magst du wohl richtig erklären, sagte ich. Und so geht zwar eine Rede, sagte sie, dass die ihre Hälfte suchen, lieben. Sehr wichtige Anspielung auf die Aristophanes-Rede. Meine Rede aber sagt, die Liebe gehe weder auf die Hälfte, Freund, noch auf das Ganze, wenn es nicht ein Gutes ist. Denn die Menschen lassen sich ja gern ihre eigenen Hände und Füße wegschneiden, wenn sie, obgleich ihr eigen, ihnen böse und gefährlich scheinen. Denn nicht an dem Seinigen hängt jeder, glaube ich, es müsste einer das Gute das Angehörige nennen und das Seinige, das Schlechte aber Fremdes. So dass es nichts gibt, was die Menschen lieben, als das Gute. Oder scheinen sie dir doch etwa? Beim Zeus mir nicht, sprach ich. Können wir aber nun schon so schlechthin sagen, dass die Menschen das Gute lieben? Ja, sagte ich. Wie? Müssen wir nicht hinzusetzen, dass sie lieben, das Gute zu haben? Das müssen wir hinzusetzen. Und, sagte sie, nicht nur es zu haben, sondern auch es immer zu haben. Auch das ist hinzusetzen. So geht denn alles zusammengenommen die Liebe darauf, dass man selbst das Gute immer haben will. Vollkommen richtig erklärt, sagte ich. Ja, das ist schon sehr kompliziert und hier treten vielleicht diese ersten Widersprüche auf oder wie auch immer. Analysieren wir das kurz. Sie sagt uns hier, Diotima, naja, man sagt, dass nicht alle Menschen lieben, Aber das ist wiederum nur einer Verwirrung der Sprache geschuldet. Denn in Wirklichkeit, ja, wollen ja alle irgendwie das Gute. Aber das Interessante findet ja auch am Anfang diese Ersetzung statt. Erst kann Sokrates nicht antworten, als sie ihn fragt, ja, was geschieht mit dem, dem das Schöne zuteil wird? Ich weiß nicht, sagt er. Aber dann fragt sie, ja gut, was geschieht mit dem, dem das Gute zuteil wird? Da sagt Sokrates, ja, das ist leicht, ja, der wird glückselig. Das finde ich auch so schön, diesen Schluss, diese Natürlichkeit, mit der Sokrates das schließt, zu sagen, ja, ja, Glückseligkeit, das ist irgendwie das Ziel aller unserer menschlichen Anstrengungen. Wir alle streben doch nach dem Guten. Ja, der eine nach dem, der andere nach dem. Der eine hat da seine Rauschmittel, der sich befleißigt, liebt vielleicht die, der andere liebt sein Gewerbe, der ist immer nüchtern, um früh aufzustehen, um da, ja, der Händler, der ist da, geht da voll in seine Arbeit auf und der liebt aber genauso, sagt dann Diotima. Also der begehrt ja auch das Gute und es nimmt eben eine andere Form an. Es gibt eben eine kleinere Menge an Menschen, die in der Form lieben, dass sich ihr Begehren auf einen anderen Menschen richtet, dass sie also diese schönen Körper der anderen Menschen begehren und lieben. Aber die Liebe ist ja viel allgemeiner, sagt sie uns hier. Und genauso liebt der die Geschäftsfrau, die einfach nur ihre Geschäfte macht, oder liebt ja, der Philosoph, der zur Erkenntnis kommen will. Die Philosophie heißt ja auch wörtlich Liebe zur Weisheit. Also der liebt eben auch die Erkenntnis und ist auch ein Liebender, auch wenn er jetzt keinen anderen Menschen in so einem erotischen Sinne liebt. Und das ist wunderbar, finde ich. Also wobei nicht so wunderbar, weil ich dem widersprechen würde und sagen würde, nee, es ist aber doch nur die erotische Liebe, also da, wo man sich so angezogen, erregt fühlt von dem Körper oder der Stimme, gewissen Merkmalen des anderen. Erst da ist es irgendwie, ja, die Liebe. Aber warum, sagt uns Sokrates, das jetzt, überträgt uns das aus dem Munde von Diotima, dass irgendwie nur darum geht, das Gute zu haben. Und wer das Gute haben will, der liebt. Und darauf geht die Liebe. Es geht gar nicht darum, das eigene zu haben oder das Fremde zur Kugel zusammenzuschmelzen mit dem anderen, der einem so angepasst ist, sondern sagt sie, es geht ja nur darum, dass dasjenige gut ist, das man da begehrt. Weil, wenn die Hand schlecht wäre, wenn ich Krebs hätte, dann würde ich mir ja auch die Hand, den Arm abschneiden lassen. Wenn der irgendwie, ja, nicht mehr zu retten ist, wenn mir der Arzt das sagt, dann würde ich sagen, okay, ja, es ist mein Arm, aber komm, schneid ihn ab, er ist nicht mehr gut, er schadet mir noch. Und das ist es, was sie uns hier sagt. Also die Menschen lassen sich doch gern was abhacken vom eigenen Körper, wenn es nur nicht mehr gut ist für sie. Es geht nicht um das eigene, das Seinige, sondern darum, irgendwie das Gute zu erreichen. Aber das finde ich alles, ja, sehr bizarr. Also dieses Kapitel ist wirklich jetzt das, wo man nicht mehr genau weiß, was hat es jetzt damit auf sich, mit der Dichtung. Das Beispiel, sagt sie, ja, wie in der Liebe, da ist nur eine Sprachverwirrung, dass man sagt, nur einige Menschen lieben, die, wo sich es eben so äußert, dass sie dieses sexuelle Verlangen verwirklichen oder dem nachgehen. Und so ist es in der Dichtung, man nennt halt die Dichter, die irgendwie Tondichter sind, die mit den Silbenmaßen da werkeln, ihre Gedichte machen. Aber eigentlich sind ja alle Dichter, auch die, die Tonkrüge anfertigen, die Musik machen, auch die heben etwas vom Nichtsein ins Sein. Und das ist ja die Bedeutung von Poesis. Das war auch dieses Wort, auf das Luhmann so viel Wert legt, der Autopoesis, das ist irgendwie die Selbstschöpfung. Und Poesis heißt einfach irgendwie Schöpfung. Deshalb der Dichter, ja, der hebt das aus dem Nichtsein in Sein. Aber so sagt sie, das ist schon ganz richtig, ihr Gedanke. Das ist ja kein Unterschied jetzt zum Maler, der, ja, schafft dadurch ja auch ein Bild, das vorher noch nicht da war. Bringt dadurch etwas zum Ausdruck, was vorher noch ungedacht, ungesehen war. Also die poetische Arbeit ist darauf ausgerichtet, etwas zu produzieren oder auf dem Umweg der Arbeit einen anderen Zweck zu erreichen. Naja. Wie auch immer. Ich glaube, hier muss ich dann Schluss machen. da ich auch nicht mehr weiter weiß. Also ja, ich mich jetzt auch langsam als Dichter betrachte, möchte ich dann doch dieses diese Einordnung der Dichtkunst geben, dass es eben falsch ist, wie Diotima sagt, die Dichtkunst steht eben doch nochmal höher über der Malerei. Auch wenn die anderen Künste ja wichtig sind, ist es in der Dichtung, in der Literatur ja doch irgendwie was, da schafft man eine ganze Welt aus der Fantasie und hebt das in seine ganze menschliche Welt, die nach ihren eigenen Gesetzen funktioniert. Und die Malerei, die Musik, die nimmt irgendwie etwas aus dem schon Daseinen, kombiniert das neu, das ist auch sehr schöpferisch, dass sie ja neue Harmonien, Melodien, Rhythmen erzeugt und das sogar noch mit einem sprachlichen Sinn dann vielleicht in Überlappung bringt dann beim Gesang. Aber ja, trotzdem ist irgendwie die Literatur ja schon was Besonderes und trägt deshalb zu Recht auch diesen Namen Poesie. Also die Sprachkunst, ja, das ist das jedenfalls mein Blick hier auf den Text, auch wenn ich mich da, ja, wenn das vielleicht nur meine subjektive Einschätzung ist, weil ich mich so jetzt als Künstler heranbilden will, mich für diesen Kunstzweig interessiere, aber nee, finde ich doch, ist es eine sehr wichtige theoretische Fragestellung, die hier gestellt wird. Also einerseits mit der Kunst, Poesie, restliche Kunstarten, andererseits die Liebe, Liebe zu einem Menschen, und die Liebe zu einem abstrakten Gut, zu einem beliebigen Gut der Erkenntnis, das Handeltreiben, das Geschäfte machen, das ja, sonstige Hobbys, auch der passionierte Leser liebt seine Bücher, aber das ist alles nicht die Liebe. Im erotischen Sinn, das ist ja deshalb dieses schöne Wort erotisch, leitet sich irgendwie vom Eros ab. Und so, ja, ist nicht ganz klar, an dieser Stelle müssen wir also abbrechen, wir können es nicht auflösen an dieser Stelle, was ist hier eigentlich los? Und die Rede wird noch sehr viel weitergehen, aber wir können es eben nicht ganz durchdringen. Bis an einem gewissen Punkt offenbart uns Platon seine Gedanken, aber den wichtigsten Teil hält er vielleicht im Dunkeln. Er will es uns nicht zugänglich machen, sagt Lacan. Und deshalb kann er, Lacan, also leider auch sein Hören, nicht die Wahrheit über Platons Dialoge entschlüsseln, weil Platon selbst fest entschlossen ist, die verschlossen zu halten. Die letzte Wahrheit, die Deutung, die wirkliche Intention. Aber wie auch immer, das ist ja egal, wie es damals im Deutschunterricht hieß, in der Oberstufe, ja, man kann doch alles interpretieren, wenn du das nur gut begründest, komm, dann wird das akzeptiert, sagte mein Deutschlehrer. Ja, schien mir ein bisschen relativistisch, aber ja, ist ja doch ganz schön, auch eine falsche Interpretation kann ja was für sich haben, kann ja doch gute Momente haben. Und deshalb müssen wir besonders bei diesem Werk also ansetzen, weil es gar keine richtige Interpretation geben kann, weil Platon es so geschickt gemacht hat, dass definitiv zu sagen ist, ja, er arbeitet hier mit Ironie, mit doppelten Böden. Es ist nicht alles bei seinem Nennwert zu nehmen, wie manche lächerliche Rede, die hier von Sokrates schon leicht kritisiert wurde. Und ja, so ist es wohl. Und so muss ich mich dann aber wirklich verabschieden. Ich bin bei meinem Nennwert angekommen, nämlich bei meinem Soll, eine Stunde zu liefern an Arbeitsprodukt. Und das ist einfach mein Produkt, auf das ich stolz bin. Ja, diese schöpferische Kraft. Dieser Podcast ist wirklich diese Vorform des Kommunismus schon, denke ich, hier stelle ich es euch einfach zur Verfügung. Ja, das ist mein Kommunismus. Ne? Jeder teilt frei mit jedem. So ist es klar, beim Sprechen, beim Podcasten ist es am einfachsten einzusehen, dass es ja auch genau darum geht. Je mehr zuhören, desto erfolgreicher fühlt man sich, desto besser ist es ja. Also es geht genau darum, das Produkt gesellschaftlich zu teilen und eben nicht für sich zu behalten. Und ja, gut. Aber mit diesen Worten kann ich dann wirklich enden. Dann, ja, viele Grüße und viele, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Tischlein deck dich.